Perth nach Sydney, das sind 4.750 Kilometer. Im Flugzeug geht es problemlos. Im Auto schon ein bisschen anstrengender, aber ebenfalls gut machbar. Aber was würden Sie zu Hause sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass man die Strecke Perth-Sydney auch auf dem Mountainbike zurücklegen kann? In 20 Tagen. Doch Sie haben richtig gehört. Gelungen ist diese verrückte Leistung zwei Frauen aus Berlin, Inga und Anja Wiroschlak, und einem Mann aus Hamburg, Volker Dohrmann. Sie starteten ihre Reise am 24. Oktober, kamen gestern beim Open House an. Ich erwischte heute Nachmittag zwei von ihnen am Telefon und fragte sie, wie sie auf die Idee kamen, Australien mit dem Mountainbike zu durchqueren.
Das ist ganz spontan irgendwie gewesen. Das war meine Idee, weil wir einfach was Verrücktes machen wollten. Da habe ich gedacht, dann können wir dann jetzt Australien erobern, weil wir dann schon vor zwei Jahren von Küste zu Küste in den USA gefahren sind und haben wir auch getan. Deswegen nach zwei Jahren war uns ein bisschen langweilig. Da haben wir gedacht, so machen wir jetzt Australien.
Sagt Inga Wiroschlak. Die 36-jährige Berlinerin studierte Medizin auf der Schlesischen Universität in Katowice im Süden von Polen. Sie arbeitet normalerweise als Dermatologin an der Charité in Berlin, einer der größten Universitätskliniken Europas bekanntlich. Wie eben gehört, 2014 radelte Inga mit ihrer Schwester Anja mit dem Mountainbike von San Francisco nach New York. 5.650 Kilometer in 29 Tagen. Auch diesmal verzichteten die beiden Schwestern und der gemeinsame Freund Volker auf einen Begleittross.
Ohne fremde Hilfe, so wie letztes Mal in den USA auch. Also wir hatten keinen Support, wir haben uns selbst versorgt, wir hatten alles dabei in unseren Taschen und wir sind dann mit Mountainbikes gefahren, alle drei.
Und wenn ich das richtig ausrechne, waren das ja etwa 240 Kilometer pro Tag. Wie schafft man das körperlich, physisch?
Also ich glaube, wenn man schon in der Lage ist, über 100 Kilometer mit dem Rad zu fahren, bis vielleicht 150, dann der Rest irgendwie macht der Kopf schon mit. Dann braucht man sich dann nicht zu überlegen, ob der Körper noch kann, sondern man muss irgendwie sich dann auf den Kopf konzentrieren und einfach Körper ausschalten können und einfach weiterfahren können.
Los ging es am 24. Oktober, die Ankunft gestern am Sonntag in Sydney. Was war das für ein Gefühl, da anzukommen an der Ostküste?
Also ich war sehr glücklich, dass wir alle gesund angekommen sind. Vor allem, das war mir sehr wichtig, weil wegen des Verkehrs hier in Australien schon sehr riskante Tour war. Und man hatte natürlich ganz großes Glücksgefühl gehabt, weil man doch schon eine tolle Leistung irgendwie zu Ende gebracht hatte. Und wir haben es zu dritt geschafft. Ja, einfach so ein Glücksgefühl, mehr nicht.
Ein Glücksgefühl mehr nicht, sagt Ingo Wiroschlak. Erhellend, ihr Lebensmotto auf der eigens für die Australien-Tour eingerichteten Webseite Sisters on a Bike. Nichts ist unmöglich, heißt es da, zwischen Sponsorenlogos und Fotos der drei Mountainbiker. Der dritte im Team also Volker Dohrmann, ein 53-jähriger Hamburger. Ich fragte ihn, wie er dazu kam, mitzufahren.
Also ich habe teilgenommen, weil ich von Inga und Anna schon gehört habe, dass man solche Touren machen kann in den USA. Zuerst habe ich es nicht für möglich gehalten, dass es so einfach geht. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich war selbst früher mal Leistungssportler, das ist aber schon 30 Jahre her, und bin ganz unbelastet an die Sache rangegangen. Freunde haben mir gesagt, dass die Nullarbor-Wüste ist 1000 Kilometer Wüste, zum Teil nur alle 200 Kilometer eine kleine Ortschaft. Das ist natürlich riskant oder es klingt gefährlich, aber wenn du ein gutes Team hast, wenn man vom Kopf her dabei ist, dann kann man auch sowas bewältigen, auch bei Gegenwind, bei Hitze und bei ähnlichen Dingen. Also es hat uns allen Spaß gemacht, ob das jetzt die Nullarbor-Wüste war oder durch eine Stadt wie Sydney fahren. Wir sind die Tour gerne gefahren, wir haben uns jeden Tag neu motiviert. Wir mussten sehr früh aufstehen, 4 Uhr werden wir geweckt, um 5 Uhr spätestens auf dem Fahrrad. Teilweise kommen wir erst um 23 Uhr wieder zurück oder 24 Uhr. Dann mit Schlafsäcken irgendwo einen schönen Platz finden, meistens Campgrounds, wo man dann auch duschen konnte. Das ist schon ein Abenteuer und auch eine, kein Überlebenskampf, aber es ist schon eine Herausforderung, dass man da sich durchschlagen kann und jeden Tag im Schnitt 240 Kilometer machen. Das ist ja das Thema, dass man wirklich durchhalten muss.
Und wirklich ohne Begleitfahrzeug, ohne fremde Hilfe?
Genau, genau. Also wir hatten zum Teil auch mechanisches Pech mit den Fahrrädern, da kam ich dann auch nicht weiter. Dann sind wir haben ein Smartphone gehabt mit Google Maps, haben geguckt, wo ist der nächste Bike Shop in Pakenham. Sind wir hingefahren, bin ich dann reingegangen in den Laden, habe zu den Leuten gesagt, wir fahren gerade von Perth nach Sydney, wir haben ein Problem mit der Bremse, könnt ihr uns helfen? Haben gesagt, ja, machen Sie, geht mal Kaffee trinken, kommen wir zurück. Und die wollten nicht mal Geld dafür haben, weil sie haben das auch supportet oder sie fanden die Leistung gut. Das heißt, wenn du ein Problem hast, wird dir geholfen. In einer Etappe war ich krank oder konnte mit meinem Knöchel nicht weiterfahren. Dann haben wir einen Campingmobilisten gebeten, mich mitzunehmen für einen halben Tag. Haben die problemlos gemacht, haben sich dann informiert, wo wir herkommen, wollten dann auch wissen per SMS oder per E-Mail. Am Abend sind wir auch angekommen. Das heißt, es gab schon eine Anteilnahme von Leuten, die wir unterwegs getroffen haben. Und also es ist ein Erlebnis, es ist nicht ungefährlich, weil es kommen sehr viele LKWs, Trucks von hinten mit hoher Geschwindigkeit an und die Autobahnen sind sowohl für Autofahrer, Trucks und auch Fahrradfahrer. Das heißt, wir fahren auf dem Standstreifen einer Autobahn und das kann natürlich auch gefährlich sein, wenn die Trucks sehr schnell fahren, sehr dicht aufeinander und da muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. Das heißt, wir hatten Rückspiegel, wir hatten eine Fahne, wir hatten Beleuchtung, wir sind auch sehr viel nachts gefahren. Sonst kommst du auch nicht auf die Kilometer. Und letztlich war es eine sehr, sehr schöne Tour und keine größeren Probleme, so wie ich das sehe.
Zurück zum Interview mit Volker Dohrmann. Er durchquerte eben den australischen Kontinent von Westaustralien nach Neu-Süd-Wales zusammen mit Inga und Anja Veroschlag per Mountainbike. Die Tour führte die drei Extremsportler von Perth durch die Nullarbor-Wüste nach Adelaide, über die Great Ocean Road weiter nach Melbourne und dann auf dem Hume Highway hinauf nach Sydney. 5000 Kilometer fast in 20 Tagen. Manchmal wurde auch mal von der direkten Route abgewichen, so Volker.
Wir haben immer, je nachdem, wo schöne Küstenorte waren, sind wir dann runtergefahren nach Tatra, hatten dann da auch schöne Strände und Buchten. Also ein bisschen muss das Auge ja auch was haben. Wenn du 1000, 2000, 3000 Kilometer immer geradeaus fährst, immer nur durch Wald und Highway, wird es langweilig. Aber wenn wir die Küste in der Nähe haben, sind wir dann halt auch sehr oft in Küstennähe gefahren, haben dann auch Pausen gemacht, also kleine Nickerchen, Powernaps oder auch was zum Essen. Dann haben wir uns halt eine schöne Bucht gesucht, Sachen ausgepackt, Brote geschmiert, Obst gemacht, Salat gemacht und sind dann nach einer Stunde weiter. Der Körper muss ja bei einer Leistung von 240 Kilometern am Tag, der ist ja 12, 14 Stunden auf dem Fahrrad aktiv, der muss ja auch versorgt werden. Das heißt, wenn man nicht viel oder nicht genug essen und trinken würde, dann würde auch die Maschine irgendwann streiken.
Und Mount Kosciuszko, hat es da gereicht, drauf auf den höchsten Gipfel Australiens?
Den kenne ich jetzt nicht, aber wir haben sehr, sehr viele Berge gehabt. Wir mussten sehr, sehr steile Strecken fahren, auch in der Küstennähe. Und oftmals war es so, dass wir vom Frühstück aus oder vorm Frühstück losgefahren sind und dann wird es immer steiler, immer höher. Ich selbst habe mich auf die Strecke nicht vorbereitet oder ich wusste nicht, wo ich war. Ich bin einfach gefahren. Und dann bist du halt eine Stunde bergauf am Fahren und am Keuchen, dass du es schaffst. Und dann bist du oben, dann gibt es ein bisschen was zu essen, zu trinken, dann redet man, dann fährt man runter. Also die Anstiege und die Gefällstrecken, die Bergrunterfahrten, die waren schon extrem. Also ich bin in Europa, in Amerika, ich bin in Asien, bin in sehr vielen Ländern schon gefahren. Aber die Steigungen hier, die ich in Australien gesehen habe, die haben mich doch überrascht, dass das wirklich viel mehr war, als ich erwartet habe.
Und was halten Sie von Ihren beiden Fahrgenossinnen, die beiden Schwestern, Inga und Anja?
Es ist sehr kurios. Ich selbst arbeite für eine Fahrradfirma und habe zu tun mit Weltmeistern, mit Olympiasiegern, mit deutschen Meistern. Also ich kenne die ganzen Radsportler. Die beiden sind im Grunde genommen jetzt keine Leistungssportler im Sinne von wir trainieren jetzt und wir bereiten uns auf den Sport vor, sondern sie haben beide einen Beruf, machen das mit dem Fahrradfahren und mit den Abenteuern so nebenbei als Hobby. Haben auch nicht so viel Zeit zum Trainieren wie jetzt ein Vollprofi oder ein Spitzensportler. Was mich aber dann wundert, ist, wie viel man mit dem Willen und mit der Vorstellung, mit der Mentalität schaffen kann, was aus dem Körper rauszuholen oder auch im Team so lange zusammen zu funktionieren. Also 12 bis 16 Stunden fahren. Ich meine, eine Tour de France-Etappe, das ist 4 bis 7 Stunden. Bestimmte Radrennen sind 2, 3 Stunden. Da muss man natürlich auch gut und schnell sein. Und das ist auch Höchstleistung, was wir machen, diese 12 bis 16 oder 18 Stunden. Das ist quasi eine Ausdauerleistung, die geht schon in einen ganz anderen Bereich. Und die finde ich sehr, sehr interessant. Und wenn man jetzt sieht, dass nicht top trainierte Menschen sowas realisieren, stellt sich die Frage, kann das jeder? Braucht man eine Veranlagung dazu? Welchen Stellenwert hat die Psyche? Also für mich ist das ein Beispiel, wie wirklich Normalverbraucher, Normalkunden oder normale Leute, wenn sie eine Idee haben, wenn sie ein gutes Team haben, zu welchen Leistungen sie fähig sind. Also das ist etwas, was ich auf dieser Tour auf jeden Fall gelernt habe, dass man wirklich 16, 18 Stunden bei Gegenwind, bei Hitze durch die Wüste fahren kann, trotzdem gut gelaunt und ans Ziel kommen. Hätte ich so nicht gedacht und ich alleine wäre nicht auf die Idee gekommen, so eine Tour zu fahren. Viele meiner Kollegen oder Freunde waren jetzt natürlich auch neidisch und wollten wissen, wie macht man das, was erlebt man da, aber man braucht ein gutes Team. Also das gesamte Projekt läuft unter Teamwork. Alleine, würde ich sagen, ist das sehr, sehr schwer zu realisieren.
Mhm. Und haben Sie schon ein nächstes Projekt?
Ich bin beruflich öfters in Taiwan oder in Asien, wie in China und Vietnam unterwegs. Habe überlegt, ob man dort auch fahren könnte. Südamerika ist reizvoll. Also letztlich geht es ja darum, dass man neue Sachen erlebt. Was ich als Radfahrer immer merke, ist, wenn man durch das Land fährt, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt, lernt man die Kultur, lernt man die Menschen, lernt man die Orte wirklich als Radfahrer viel besser kennen, kommt ins Gespräch, kann auf Augenhöhe mit denen reden, kriegt Tipps von den Einheimischen. Wenn du mit dem Flugzeug ankommst, dann mit dem Taxi ins Hotel und dann eine gecharterte Tour machst oder so im Bus, wird man nie so viel Kontakt zur Bevölkerung oder nicht so viel auf Augenhöhe mitkriegen in dem Land, wie es wirklich funktioniert. Und da sind dann natürlich Kulturen wie Amerika oder Asien schon prädestiniert und auch interessanter als bekannte Länder, wie wir in Europa haben.
Und haben Sie auch Leuten, denen Sie gesagt haben, dass Sie jetzt da kurz mal von Perth nach Sydney fahren in 20 Tagen mit dem Rad, wie haben die dann reagiert?
Es gab zwei Reaktionen. Die einen sagen, beneidenswert, toll, finde ich super und das muss ja interessant sein. Das ist so die positive Komponente. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, das geht nicht, das kann man nicht, das ist viel zu gefährlich, viel zu heiß, verrückt. Also es sind Extremreaktionen, das polarisiert dann auch. Letztlich sind das die Seiten einer Medaille. Wenn man etwas Außergewöhnliches macht, dann hast du halt Leute, die es bewundern und andere, die den Kopf schütteln. Aber letztlich ist ja quasi das gleiche Phänomen. Viele können sich das nicht vorstellen und viele Bekannte, Freunde, Verwandte waren auch schon in Australien. Die haben, glaube ich, nicht so viel von dem Land gesehen wie ich. Und eine Geschäftsfreundin aus Melbourne hat mir gesagt, ihr habt in den 3 Wochen mehr erlebt als ich, und sie lebt jetzt schon über 30 Jahre in Australien, als ich von meinem eigenen Land gesehen habe. Und das ist ein Fazit, das muss man erstmal bringen in 3 Wochen.